Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht, jetzt auch mit Sound und live auf LinkedIn. Ich darf begrüßen Carsten Bartels. Hallo Carsten.
Hallo Marc, grüße dich.
Carsten, du bist auf mich zugekommen und hast gesagt, hey Marc, wir müssen eigentlich mal über LinkedIn sprechen, denn das ist teilweise ein missverstandenes Tool und es ist aber auch ein sehr, sehr wichtiges Tool in der Anwaltschaft. Vielleicht ist es auch ein Tool, was in letzter Zeit zu viel mit KI geflutet wurde, wo wir einfach auch zu viel Content sehen, der nicht qualitativ hochwertig genug ist. Aber das führt ja erstmal so zur Anfangsfrage, warum sollte ich mich als Anwältin oder Anwalt überhaupt mit LinkedIn beschäftigen?
Ja, die Frage sollte tatsächlich jeder für sich individuell beantworten und ich würde auch gleich vorweg schicken, ich bin gar nicht überzeugt, dass für jede Anwältin oder für jeden Anwalt LinkedIn unbedingt und zwingend die beste Nutzungsmöglichkeit bieten muss. Aber ich glaube, wenn man strategische Gedanken anstellt zur Positionierung, sich selbst mit einem Thema verbindet und das mit einer gewissen Konsistenz, also man über ein Thema gefunden wird, über ein Thema auch eigene Expertise entwickeln und dann auch entsprechend zeigen kann, dann bietet LinkedIn eben schon die Möglichkeit, über ein größer werdendes Netzwerk eben auch dann angesprochen zu werden, in die Diskussion einzusteigen. Und dann kommt da vielleicht auch mal, wenn man da als Anwalt, Anwältin tätig ist, ein Mandat bei raus. Man wird vielleicht mal für einen Vortrag eingeladen oder wird auch aufmerksam auf Veranstaltungen etc., also kann sich sozusagen in der jeweiligen Bubble, die für einen interessant scheint, dann auch entsprechend vernetzen und zeigen.
Das heißt, du hast es schon natürlich indirekt gesagt, so haben wir es auch hier betitelt. Wir fokussieren uns jetzt erstmal natürlich, weil wir beide diese Sichtweise mitbringen, auf den anwaltlichen Blick auf diese Thematik. Lassen mal die Richterschaft, die natürlich nochmal besondere Voraussetzungen haben, und auch die Juristinnen und Juristen in der Verwaltung so ein bisschen außen vor. Wobei es bei letzteren wirklich erfolgreiche, ja, man kann auch schon fast sagen, Influencer gibt. Aber da müssen wir uns dann nochmal gesondert drüber unterhalten. Vielleicht mal so als erste Frage. Ich stehe jetzt im Studium, ich interessiere mich für ein oder zwei Rechtsgebiete, habe mir so ein bisschen was angeschaut. Ich bin doch dann gar kein Experte. Was kann ich denn sinnvollerweise posten und ist nicht gerade das Problem, dass ich vielleicht denke, dass ich kein Experte in dem Themengebiet bin? Wie mache ich das?
Ich glaube, offen gestanden, die Einschätzung ist ja in aller Regel auch richtig. Man ist nicht nur kein Experte, man ist noch keine Expertin, sondern womöglich gibt es da auch in vielen Bereichen auch noch Basiswissen, was noch nicht so da ist, wie es sein sollte. Und dann hat man ja auch vielleicht berechtigterweise so ein bisschen Hemmungen, sich dann mit Inhalten, mit juristischen Einschätzungen, sogar mit Fragestellungen womöglich zu zeigen, weil man dann denkt, man ist da noch nicht bereit zu, man gibt sich die Blöße, es wird peinlich oder die ganze Nutzung ist überhaupt nicht sinnvoll oder effektiv. Und deswegen wäre das auch nicht mein Tipp, sofort zu überlegen, als erstes, was kann ich jetzt hier an sogenannten Content produzieren und möglichst schnell posten, sondern ich würde da ein bisschen einen anderen Weg vorschlagen. Die erste Ebene wäre, mal ein Zielbild zu bestimmen. Was kann denn im besten Fall bei rauskommen, wenn ich über mehrere Semester oder dann auch die Zeit im Referendariat LinkedIn ab und zu mal nutze für einen späteren Arbeitgeber, also auch gerade bei der Suche eines ersten Arbeitsplatzes oder auch bei der Suche einer Station während des Referendariats. Und das Beste, meine These wäre doch womöglich, wenn meine Interessen oder meine angestrebten Punkte, die ich thematisch interessant finde, wo ich vielleicht mal Expertin werden möchte, die sozusagen so auf so einen Faden aufziehe, der dann in der Rückschau über so ein paar Semester hinweg ein ganzes Bild gibt und jeder, der dann etwas von der Person sieht, relativ schnell einfach mal eine Annahme treffen kann. Ob da viel dahinter steht, ist eine andere Sache. Man kann zumindest erstmal so eine Art qualifizierte Spekulation anstellen und sagen, okay, derjenige hat über mehrere Semester womöglich hier einen Bezug zu einem ganz konkreten Thema oder einem mehreren konkreten Themen und hat sich dann da auch irgendwie mal zugeäußert. Und dieses Äußern, das kann man ja ganz stufenweise angehen. Also Tipp wäre, womöglich erstmal nur mitlesen, die richtigen Kanäle abonnieren, in den richtigen Peergroups mit dabei sein, die richtigen Hashtags abonnieren und gucken, was so geschrieben wird, sich die Themen entsprechend raussuchen und vielleicht mal anzufangen, sie zu liken, zu reposten, dann mal einen Kommentar abzugeben oder eine Frage zu stellen. und sich darüber eben entsprechend anzunähern. Und das funktioniert, wenn man sich jetzt schon fragt, aber wo sollen denn die Themen herkommen? Ich bin noch mit Grundstoffen beschäftigt und mein Zeitplan, mein Stundenplan ist eh voll und ich möchte mich gerade oder muss mich gerade auf die nächsten Klausuren vorbereiten, dann wäre die Idee, das auch nicht zeitlich mit einem Übereinsatz machen zu müssen, sondern eben, da liest man ja ab und zu, dass immer, wenn man Social Media nutzt, irgendwie jede Woche dreimal was posten muss, so würde ich das überhaupt nicht betrachten, sondern ganz entspannt angehen. Und wenn man dann mal alle paar Wochen oder vielleicht auch mal alle paar Monate zu dem entsprechenden Thema was an Aktivitäten umsetzt, also sich ein bisschen sichtbar macht, dann ergibt das über eine längere Zeit einen roten Faden.
Jetzt haben wir natürlich mehrere Interessen schon genannt, warum das Ganze Sinn machen könnte. Das eine ist sozusagen Richtung Mandantschaft schon gedacht. Wenn man im Beruf steht, macht das absolut Sinn, die immer natürlich auch mitzudenken. Wenn man noch in der Ausbildung ist, und das ist ja der Fokus unseres heutigen Gesprächs, dann denkt man eben mehr an ja, potenzielle Arbeitgeber, coole Referendariatsstationen etc. Wo liegt denn da noch so ein Unterschied in diesem Personal Branding, dass da die ganze Zeit ja immer mitschwingt? Also wie sollte man sich vielleicht auch über die Zeit wandeln und transformieren in seiner entsprechenden LinkedIn-Reise?
Ja, also offen gestanden die Anwaltschaft, wenn es jetzt um Partner in der Kanzlei geht, hoffentlich genauso bei Associates in der Kanzlei, wird es ja wahrscheinlich da die Perspektive haben, wie kann ich mich eben als anwaltliche Expertin, als anwaltlicher Experte zeigen, letztendlich wahrscheinlich und auch nicht ganz unverständlich mit dem Ziel eines Reputationsaufbaus und eines Akquiseerfolges, den man sich dann da schon natürlich von verspricht. Und das ist eine fundamental andere Perspektive, als man die vielleicht als Studentin, als Student oder als Referendar haben kann oder haben sollte. Denn da geht es ja nicht unbedingt darum, die nächsten Beauftragungen an Land zu ziehen, sondern erstmal in eine konkrete fachliche Verbindung zur Praxis zu kommen. Und das wäre auch aus meiner Sicht wichtig, ein Verständnis zu entwickeln, welche Rechtsgebiete, welche Rechtsfragen, welche Themen für die Praxis relevant sind. Und die Praktiker, die Anwälte, die sehen das jeden Tag. Die können da diese Transferleistungen in aller Regel, glaube ich, sehr gut selbst machen. Als jemand, der noch an der juristischen Ausbildung ist, fällt es einem, glaube ich, tendenziell schon schwer, überhaupt die Punkte zu identifizieren, die einen hohen Praxiswert, die eine hohe Praxisrelevanz haben. Und deswegen wäre da der Tipp, raus aus der eigenen Ausbildungsbubble. Bei aller Wertschätzung der Lehrenden und des lehrenden Personals, ganz wichtig, mit den Praktikerinnen und Praktikern sprechen, die an der Beratung dran sind. Denn es dürfte so sein, dass jeder, der, ob das jetzt wie bei mir IT-Recht ist, IT-Sicherheitsrecht, KI-Recht, Technikrecht, Robotikrecht, was auch immer, oder etwas ganz anderes, jeder, der in seinem Bereich arbeitet, wird wahrscheinlich sofort spontan 2, 3 oder mehr, dann manchmal auch viel mehr Rechtsfragen benennen können, die es wert sind, mal genauer zu betrachten. Das kann mal ein Impuls sein für eine Masterarbeit, aber auch viel niedrigschwelliger. Es kann mal eine kleine Frage sein, die man tatsächlich direkt auf LinkedIn stellen könnte. Und die Anknüpfungspunkte wiederum, die müssen ja nicht alleine im Gesetzestext verortet sein. Das können ja auch Gesetzgebungsvorhaben sein. Das können rechtspolitische Themen sein. Das kann natürlich auch die Rechtsprechung sein. Es können aber auch behördliche, aufsichtsbehördliche Äußerungen sein, die sich um einen Regulierungsbereich zum Beispiel kümmern und man sich das anschaut und nicht ganz versteht, wie da entsprechende Fragen aufgelöst werden. Und in der Rechtsanwendung stellen sich manchmal auch noch andere Fragen, als eben das auf der, ich sag mal, eher rechtstheoretischen Ebene passiert. Deswegen mein Vorschlag, Hemmungen ablegen. Erstmal Hemmungen ablegen, den Eindruck weglegen, man dürfe da gar nicht mitmachen, man dürfe noch nicht sich äußern. Man hat sozusagen noch keinen Anspruch darauf, sich dann mit einer Meinung, mit einer Einordnung zu zeigen. Das ist alles Quatsch. Deswegen, wie ein Professor in meinem Jurastudium mal gesagt hat, die Praktiker, die sind auch nicht schlauer, sie wissen bloß mehr. Also natürlich sammelt man über die Zeit Erfahrung und man hat verschiedenste Fälle schon x-mal durchberaten und durchlaufen. Aber es ist ja nicht so, dass wir hier über wissenschaftliche Themen reden, die nicht auch im Jurastudium und im Referendariat vollends durchdrungen werden können. Gott sei Dank geht das ja mit den juristischen Methoden, die man schon am Anfang des Studiums wirklich, glaube ich, gut mitnehmen kann.
Jetzt darf ich aber nicht in die Falle tappen, zu sagen, okay, dann beobachte ich einfach alle großen, wichtigen Entscheidungen in einem Bereich und fange an zu tippen, am Datum hat in Klammern Aktenzeichen sowieso das OLG sowieso entschieden, das. Das ist vielleicht nicht ganz so der richtige Weg. Aber wenn ich das jetzt so sage, dann ist natürlich eine faire Folgefrage, was ist denn der richtige Weg? Also nehmen wir mal dieses konkrete Beispiel, ne, und gehen wir mal so hands-on rein. Jetzt habe ich vielleicht bestimmte Vorerfahrungen im IT-Recht, Datenschutzrecht und schaue mir auch da so an, welche Gerichte in Zukunft was entscheiden werden. Und dann ist Tag X, die Pressemitteilung kommt. Man kriegt das auf den üblichen Online-Medien mit, die Entscheidung ist da. Und ich möchte mich jetzt aber gerne dazu irgendwie äußern und positionieren und zeigen, dass ich das sozusagen auch einfach auf dem Schirm habe. Was mache ich denn dann ganz konkret?
Ich glaube, ich muss mir die Vorfrage beantworten, was ich mir zeitlich vor allem zutraue und was der Effekt sein soll. Wenn es zum Beispiel so ist, ich habe verhältnismäßig wenig Zeit und möchte aber trotzdem einfach mal die Auseinandersetzung zeigen und zeigen, dass ich da eben quasi dass ich da ajour bin mit den Themen, dann kann es ja sein, dass ich einfach eine kurze, tatsächlich deskriptive Zusammenfassung mal formuliere und die dann poste, einfach nur, um auf eine Entwicklung hinzuweisen und damit dem Leser zu zeigen, ich habe dir hier was zusammengefasst, vielleicht kennst du das noch nicht, vielleicht ist das was für dich, vielleicht möchtest du dich damit beschäftigen. Und die Subbotschaft ist immer, ich habe mich damit schon beschäftigt, sonst hätte ich ja diesen Artikel hier nicht schreiben können. Und der Beitrag, die Beitragslänge, LinkedIn unterscheidet zwischen Artikeln und Beiträgen. Artikeln würde ich erstmal nicht empfehlen. Die haben zwar den Vorteil, dass man sie Google-mäßig besser durchsuchen kann, aber Beiträge ist das, was im Stream viel besser auftaucht und wo der Impact, die Interaktion viel, viel höher ist, die haben eine maximale Länge von 3000 Zeichen. Ja, und die muss ich ja nicht ausfüllen. Das heißt, wenn ich mal 1000, 1500 oder 2000 Zeichen schreibe, inklusive Leerzeichen, dann ist das nicht allzu viel Text. Und wenn ich mir mehr zutraue als einen deskriptiven Hinweis, schaut mal, da gibt es eine Neuigkeit, dann würde ich vorschlagen, immer abhängig vom Rechtsgebiet, abhängig von dem, um was es natürlich konkret geht, dass man mal Fragen identifiziert, Unverständnis äußert oder mal Arbeitsthesen formuliert oder nach Priorität vorgeht, also nicht rein deskriptiv wiederholen, sondern Schwerpunkte bildet oder Fragen versucht aufzuwerfen, wie wirkt eigentlich die KI-Verordnung mit der DSGVO zusammen? Wie funktioniert das eigentlich zusammen? Und manchmal gibt es natürlich Themen, wo man auf den fahrenden Zug, glaube ich, ganz gut aufspringen kann. Und es gibt, also wenn ich jetzt mal vom IT-Recht ausgehe, von meinem Bereich, wirklich mehr als genug Themen, nahezu tagtäglich ploppen hier neue Themen auf, die noch komplett unbeackert sind, unausgeschrieben sind. Und da kann man auf Phänomene hinweisen. Die sind manchmal auch feingranular. Wenn man da sich unsicher ist und überhaupt die Flughöhe der Befassung oder mit was ich mich befassen soll, da nicht so richtig für sich bestimmen kann, wäre mein Vorschlag, mit den Praktikern in Kontakt zu treten und in den Diskurs zu treten und sich zu trauen, auch mal dazu zu sprechen. Wo macht man das und wie macht man das? Das macht man, wir sind ja heute hier beim Thema LinkedIn, das macht man insbesondere auf LinkedIn darüber, dass man die Hemmungen beim Vernetzen ablegt. Mein Vorschlag dazu, nicht nur die Persona verlinken, die man aus dem Echtleben offline kennt und dann womöglich noch lange und vertrauensvoll, sondern es wird alles vernetzt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Was soll passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man ignoriert wird. Das ist aber nicht weniger als vorher, wenn man gar nicht vernetzt war, sondern allenfalls kann die Chance entstehen, dass man mitbekommt, was die Profis und Expertinnen und Experten da draußen so machen. Muss ich mir überlegen, wie ich mich vernetze, wie ich überhaupt auf diese Leute zugehe, um dann letztendlich mittelbar auch zu den Themen, über die wir ja dann auch uns vielleicht identifizieren wollen, zu kommen. Nein, ich muss mir dann nicht eine große Ansprache ausdenken. Ich muss also bitte nicht eine halbe Stunde darüber nachdenken, schreibe ich jetzt Frau sehr geehrte Professorin an und dann ziehe ich mir den Grund aus den Fingern, warum ich da jetzt die Vernetzung mir wünsche und was ist überhaupt der Anlass dafür und darf ich das überhaupt und wie schreibe ich es jetzt mit Sie an oder werden hier alle geduzt? Alles Quatsch. Einfach vernetzen. Vernetzen und nichts machen. Zurücklehnen, noch vielleicht ein schönes Danke reinschreiben, wenn die Vernetzung da ist und dann erstmal kurz ein bisschen das Ohr auf die Schiene legen und mithorchen und mitlesen, was da eigentlich in dem jeweiligen Kanal oder bei der jeweiligen Person so passiert.
Ich würde sogar, glaube ich, noch einen Schritt weiter gehen und den eher persönlichen Tipp geben. Also so wie es mir ergeht, das mag anderen Menschen anders ergehen. Und in diese Vernetzungsanfrage nicht notwendigerweise eine Botschaft reinschreiben. Denn ich filter darüber, ehrlich gesagt, Marketingvernetzungen aus. Also wenn da jemand reinschreibt, hey, ja, ich finde es total toll, dass wir uns mal zu deinen wichtigen Themen vernetzen und das ist dann im Zweifel noch generisch und dann taucht irgendwie mein Name da auf und vielleicht noch irgendwas mit Recht, dann weiß ich schon immer, ja okay, da will mir jetzt wieder jemand irgendeine Lebensversicherung, ein Investment oder irgendwas verkaufen. Wenn sich aber jemand einfach so connected und vielleicht ist das auch die Überleitung zu unserem nächsten kleinen Thema und ich sehe da Referendar in Kölner OLG-Bezirk oder Student an der Uni Hamburg oder Anwältin bei Hogan Lovells, weiß der Geier, bei irgendeiner Kanzlei, ja, kann ja jede sein, dann habe ich direkt das Gefühl, ach so, die Person ist auf mich aufmerksam geworden in meiner Rolle als Host von IMR-Podcast oder wenn es zum Beispiel jemand ist, der sich für KI interessiert und aber irgendwie gar nicht so einen juristischen Background hat, dann vielleicht bei einer Veranstaltung neulich, wo ich von Vortrag gehalten habe, dann wahrscheinlich eher weniger über den Podcast. Also ich will sagen, als Rezipient kriegt man ja auch so einen direkten initialen ersten Eindruck von der Person und vielleicht sprechen wir darüber mal. Also bedeutet, wie sollte ein Profilfoto aussehen und was mache ich mit dieser Tagline, die ich da zur Verfügung habe? Wie formuliere ich die am besten, dass die schlagkräftig ist und mein Gegenüber einen guten Ersteindruck bekommt?
Ja, ich würde dieses Profil, das eigene Profil, so nutzen wie einen guten Ausweis, wie eine andere Darstellung eines CVs, wie meine Visitenkarte eben in der digitalen Welt. Und dazu gehört, dass man ja nicht nur mitteilt, rein formal oder formell, wer man ist, also wie auf einer Visitenkarte in Papierform, sondern man möchte ja auch persönlich in Kontakt treten. Das heißt, für mich, es gehört überhaupt ein Foto dazu. Und das Foto sollte nicht die Katze oder das Kind oder den Urlaubshintergrund mit dabei haben, sondern es sollte schlicht professionell in Großaufnahme irgendwie Profil zeigen. Wenn es irgendwie jedenfalls geht. Und vor allem sollte es einen beruflichen Anstrich haben, von der Attitude sozusagen, wie man darauf wirkt, damit es eben nicht nach Freizeit aussieht. Ich würde auch dringend dazu raten, den Vollnamen, den Klarnamen zu zeigen, weil man doch, wenn man sich sonst vorstellt, ja auch nicht sagt, ich bin K.B. Also das macht man doch auch nicht. Man will wissen, mit wem man es zu tun hat. Also mein Vorschlag, auf jeden Fall Namen ausschreiben und nicht abkürzen. Und dann zu diesem Claim, also zu dieser Unterzeile, das halte ich auch für super wichtig, deshalb, weil es verschiedene Preview-Formate bei LinkedIn gibt, je nachdem, wo einem ein neuer Kontakt angezeigt wird als Vorschlag zum Vernetzen. Und diese Zeichenlänge, die ist je nachdem, wie man gerade es angezeigt bekommt, unterschiedlich. Die Minimalumfänge sind, glaube ich, circa 50 Zeichen. Das ist überhaupt nicht viel. Und wenn man dann dahin schreibt, Student oder Studentin der Rechtswissenschaft an der Freien Universität Berlin, dann hört das schon auf in der Mitte davon und ich habe null Informationen, die für mich relevant sind. Deswegen wäre es doch viel spannender, dahin zu schreiben, Jurastudent mit IT-Rechtsambitionen oder Jurastudentin mit Interesse am Weltraumrecht oder Jurastudent auf dem Weg zum KI-Rechtsanwalt oder Jurastudentin mit Ziel Doppelpunkt und dann kommt halt irgendwas Sinnvolles oder Studio und dann kommt ein Schlagwort. Bitte nicht übertreiben. Ja, wir sind hier keine Evangelisten, wir sind keine Enthusiasten, wir sind keine Ambassadore, wir sind einfach nur das, was wir sind. Und je sachlicher und nüchterner man das rüberbringt, desto professioneller kommt es rüber. Aber man wird dann eben mit dem Thema schon identifiziert. Gegenargument, scheinbares Gegenargument wäre, ja, aber dann lege ich mich ja fest. Wenn ich da jetzt irgendwas von KI-Recht reinschreibe oder vom Weltraumrecht, dann glauben die ja, ich mache nichts anderes. Auch das halte ich für wenig valide, dieses Argument sich selbst gegenüber. Denn wir wissen doch alle und alle in der Juristenbubble wissen, wie eine juristische Ausbildung breit angelegt ist, fachlich breit. Da geht es ja gar nicht. Und insofern unterstellt man ohnehin, dass man üblicherweise im Verwaltungsrecht, im Strafrecht und im Zivilrecht vor allem einigermaßen fit ist, unabhängig von den besonderen Interessen. Und vor allem dieser Claim, dieser Fokus, der kann sich doch über die Zeit ändern. Bitte, der soll sich sogar ändern. Warum soll sich der nicht über die Zeit anpassen? Interessen sonst verschieben sich doch auch. Deswegen lieber mal sich festlegen und hinterher ändern, als in der allgemeinen Welle mitschwimmen, Rechtswissenschaft, LMU oder eben FU Berlin. Davon habe ich als Leserin oder als Leser erstmal mal relativ wenig. Und bei Rechtsreferendaren und Rechtsreferendaren ist es genau das Gleiche.
Wie gehe ich denn damit um? Du hast es gerade schon zwischen den Zeilen angesprochen, dass gegebenenfalls ja auch über meine Inhalte und damit, weil es eben auch so ein persönliches Medium ist, über mich als Person geurteilt wird. Also ich kenne einige Menschen auf LinkedIn, die haben das Problem so gar nicht, wo man sich denkt, ja, okay, so ein bisschen mehr Zurückhaltung im ein oder anderen Thema hätte jetzt auch gut getan. Das ist ein Extrembeispiel in die andere Richtung. Und die sieht man natürlich. Ja. Aber ich glaube, es gibt eben auch sehr, sehr viele Menschen, die hätten eigentlich spannende Dinge mitzuteilen. Und die würden auch ausbrechen aus diesem Standard-LinkedIn-Post-Schema, was man irgendwie so identifizieren kann über die Zeit. Aber die trauen sich nicht, weil die vielleicht auch einfach Sorge haben, dass andere über sie was Schlechtes denken, ob berechtigt oder unberechtigt, sei mal total dahingestellt, im Zweifelfall wahrscheinlich sogar eher unberechtigt. Was würdest du da raten? Wie überwindet man da diese Hürde?
Also ich glaube, ich weiß ganz gut, was du meinst. Und je weiter man sich aus dem Fenster lehnt, desto mehr Gegenwind kann es tatsächlich auch mal geben. Und dann muss man, wenn man sich wirklich aus dem Fenster lehnt, vorher damit seinen Frieden gemacht haben. Das hat einen Preis. Das hat einen Preis. Manchmal ganz praktisch, wenn man was postet, von dem man ausgehen kann, manchmal kommt es auch unverhofft um die Ecke, dass das sehr polarisiert, dann sollte man sich die nächsten anderthalb Stunden wahrscheinlich ein bisschen Zeit genommen haben oder nehmen können dafür, dann auch vielleicht sofort zu reagieren. Und ich bin da relativ rigoros, wer so die üblichen modernen Umgangsformen verlässt, der fliegt sofort raus bei mir. Also der wird gelöscht mit seinem unsachlichen persönlichen Kommentar, weil persönliche Kommentare vorhalten, mir ist auch schon alles Mögliche vorgeworfen worden. Die haben da nichts zu suchen und ich mache das ganz unaufgeregt. Ich mache von dem unsachlichen Kommentar kurz einen Screenshot, speichere es ab. Wenn es völlig unter der Linie ist, dann wird derjenige blockiert. Gott sei Dank mache ich die Erfahrung höchst selten. Und wenn es einfach nur unsachlich war, dann schreibe ich in aller Regel denjenigen per PM an und sage ihm kurz das und warum ich das rausgenommen habe. Und in aller Regel klingen dann die Personen im Hintergrund, wenn sie persönlich adressiert werden, schon auch wieder ganz anders. Mhm. Ich glaube, das ist aber nicht das, womit man rechnen muss und was man jetzt fest einpreisen muss, wenn man das macht, was ich so hier so ein bisschen vorschlagen möchte, nämlich, dass man für sich erstmal einen Weg findet, wie man sozusagen auf einer informatorischen Ebene, auf einer Ich-bin-dabei-Ebene sich juristische Inhalte, Themen, rechtspolitische Themen vornimmt. Man muss ja nicht gleich ganze Bewegungen oder womöglich sogar Persona kritisieren, sondern man kann ja, wenn man sich hart an der Sache mit den Argumenten aussetzt, ja auch so darstellen, dass man einfach wenig Raum lässt für persönliche Angriffe. Und insofern ist das bei mir zum Beispiel, ist das die absolute, absolute Ausnahme. Ich versuche so zu kommunizieren, dass ich einigermaßen respektvoll dabei klinge, dass ich immer noch mal zwei- oder dreimal drüber gehe und versuche dann zu reviewen, kann ich den Text wirklich so lassen oder sollte ich es jetzt noch mal entsprechend entweder ein bisschen schwammiger machen, trotzdem noch so, wie ich es gerne hätte, oder soll es sogar noch scharfkantiger werden? Das würde ich mir alles in Ruhe vorher überlegen. Und der Grundsatz bei mir persönlich ist, im Zweifel nicht posten. Also wenn ich selber mir unsicher bin, ob das jetzt der richtige Weg ist, wird nicht gepostet. Mhm. Und habe ich jetzt schon mal irgendwas wieder gelöscht, nachdem ich es gepostet habe? Ja, klar, kam das auch schon vor, aber nicht aus Pein oder Scham oder völliger Verzweiflung, sondern einfach, weil ich mir dachte, das passt nicht hundertprozentig gut in das Raster, was ich mir da so für mich einfach vorstelle. Und dann habe ich es wieder rausgenommen. Wenn man mal ansonsten sich scharfkantig äußern will und das tut, dann finde ich es erst recht richtig, natürlich dann diesen Gegenwind auch auszuhalten. Sonst entsteht ja auch kein Diskurs. Und wer Juristin werden will, ich finde, der muss auch ein bisschen Diskurs aushalten. Aber diesen Gedanken abschließen möchte ich jetzt nicht damit, dass ich das hier für anstrengend halte, die Nutzung von LinkedIn, sondern gerade auf LinkedIn, finde ich, kann man dafür sorgen, dass die eigene Bubble, dass die eigene Kommunikation da eher ruhig läuft. Und bei mir sind, wenn ich zu viele Themen in Mainstream reingespült bekomme, die mir massiv zu wenig professionell sind oder Themen betreffen, die da aus meiner Sicht überhaupt nicht hingehört. Gerade die letzten Tage waren, aus welchen Gründen auch immer, sehr, sehr viele hochemotionale Posts dazu lesen. Die klicke ich alle weg in der Hoffnung, dass der Algorithmus sich dann meinem Verhalten anpasst.
Dann lass uns noch mal kurz vielleicht auf so einen Contentplan, könnte man das nennen, eingehen. Also man hat jetzt ein Thema festgezurrt und sagt, okay, ich positioniere mich oder ich schreibe zu ABC mit der entsprechenden Flexibilität, die du gerade eben angesprochen hast. Wie sollte sowas denn dann aussehen? Also braucht es da so einen roten Faden? Muss man vielleicht sich auch mal anschauen, was andere da gemacht haben? Man kann ja häufig auch die Posts sehen, die bei anderen Menschen sozusagen in der Vergangenheit abgesetzt wurden, über das Profil, in dem man sich da reinklickt. Muss ich ewig lang im Voraus planen? Also mal so richtig hands-on, wie sollte man es machen?
Da würde ich gerne unterscheiden zwischen denen, die, wie deine Eingangsfrage lautete, eher so auf der Seite schon stehen, der anwaltlichen Tätigkeit, Anwältinnen, Rechtsanwälte, da tut man, glaube ich, gut daran, wirklich einer eigenen LinkedIn-Strategie auch einen Redaktionsplan zu hinterlegen. Das heißt, wenn man dann die Ressourcen dafür hat oder die Ressourcen dafür schaffen möchte, dass man wirklich klar, glatt sieht, wie sammelt man die Themen, wie sieht man die aus, wer macht vielleicht einen Entwurf, wer recherchiert dafür, wer verifiziert die Quellen, dann wird nochmal Endkontrolle gemacht und dann will man möglichst an zu günstigen Zeitpunkten die Inhalte ausspielen, das vielleicht auch abgleichen mit ähnlichen oder gerade anderen Inhalten auf den anderen Kanälen, die man da vielleicht noch hat. Denn man hat ja meistens einen persönlichen Account, dann gibt es vielleicht noch einen Kanzlei-Account, dann gibt es noch sogenannte Fokusseiten für spezielle Themen, die ja vielleicht auch nochmal anders bespielt werden wollen. Und dann gibt es womöglich noch einen Kanzlei-Newsletter, wo der Plan, der Redaktionsplan, die Grundlage dafür ist, es erstens handelbar zu machen und dann auch eine Zweit- oder Drittverwertung eben mit einzupreisen, sodass die Aufwände unterm Strich noch vertretbar sind. Für Studierende, für Rechtsreferendarinnen, Rechtsreferendare würde ich das ganz anders sehen. Ich glaube, da muss ich nicht allzu planerisch vorgehen, aber ich versuche es trotzdem mal konkret zu machen. Man sehe mir nach, ich mache es jetzt mal in meinem eigenen Thema ganz kurz, aber das gilt ja genauso gut fürs E-Gaming-Recht oder fürs Pferderecht oder was auch immer. Wenn man im IT-Recht sieht, da tut sich gerade viel im Bereich der Gesetzgebung rund um die IT-Sicherheit. Es gibt nationale IT-Sicherheitsgesetze auf Bundesebene, Landesebene, es gibt EU-Verordnungen dazu, es gibt EU-Richtlinien dazu. Dann wäre ein quasi Vorschritt, ein Auftakt zum eigenen Inhalt, die Quellen und die Kanäle zu abonnieren, um erstmal mitzulesen und zu verstehen, was kommt denn da demnächst? Was ist gerade in der Ressortabstimmung? Was ist überhaupt eine Ressortabstimmung? Was passiert denn da gerade auf der Ebene der Bundesministerium? Da hätte ich als Jurastudent überhaupt nicht gewusst, wo ich da anfangen soll. Ich hätte die Begrifflichkeit noch nicht genannt, ich hätte mich nicht gut ausgekannt, ich hätte mich vor allem nicht sicher gefühlt. Das ist ja auch was, ich lese was und kann es nicht so richtig einordnen. Und deshalb, wenn man sich ein Thema rausgesucht hat, wo gerade eben gesetzgeberisch viel unterwegs, viel los ist, dann wäre vielleicht die Idee, sich die Richtlinie, sich Erwägungsgründe, die Website von der EU dazu anzuschauen, auf der Ebene der deutschen Gesetzgebung mal anzuschauen. Das kann man alles gut recherchieren auf den Webseiten der öffentlichen Stellen. Was macht die Bundesregierung, wenn sie einen Kabinettbeschluss fasst, wenn es dann weitergeht? Es geht in den Bundestag, da werden die Ausschüsse befasst. Dann gibt es eine Stellungnahme vom Innenausschuss zum Beispiel. Das ist alles öffentlich, da kommt man ran. Und das ist jetzt auch nicht mit immer einer tagelangen Recherche verbunden, aber ich kann eine Entwicklung nachzeichnen. Mhm. Und die Entwicklung wird hier ein bisschen vorgegeben, da setze ich ja nicht den Takt. Aber wenn ich die Stagen, die Stufen, die Termine so ein bisschen reflektiere, dann kann ich sehen, es wird in den nächsten Wochen oder Monaten zu dem und dem Gesetz oder zu der und der Änderung kommen oder es wird dazu gerade Folgendes diskutiert. Und das könnte dann schon der hinreichende Anlass sein, zu sagen, okay, dann nehme ich mir mal irgendwie da ein paar Stunden für Zeit, lese mir das in Ruhe durch. Warum auch nicht KI-Tools da nutzen und mal mehrere Anläufe nehmen, gucken, was da bei einer Zusammenfassung rauskäme, dann bitte nochmal Qualität sichern, nochmal selber durchgehen, in jeder Hinsicht nochmal abgleichen mit den eigenen Prüfungsansätzen. Und dann kann ich, glaube ich, relativ gut für mich einschätzen nach so einer gewissen Zeit, was wäre denn da jetzt eine Meldung wert? Und nochmal, wenn man nicht sofort mit 2000 Zeichen News um die Ecke kommen will, dann geht man eben etwas kleinschrittiger vor, dockt sich an diejenigen an, die genau das machen. Man folgt dann eben den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht darüber berichten und da auch selber Fragen stellen oder Fragen aufwerfen und kommentieren. Dann wird man plötzlich feststellen, da kochen alle nur mit Wasser. Also die Fragen ergeben sich aus der Norm, aus dem Ziel, dem Regelungsziel oder aus den praktischen Notwendigkeiten heraus. Das ist in den allermeisten Fällen keine Raketenwissenschaft.
Man kann, glaube ich, auch nochmal so den Tipp mitgeben, dass man jetzt auch nicht alle 5 Minuten checken muss, wie viele Likes irgendein Beitrag hatte oder ähnliches. Ja, also zum einen ist das halt ein Algorithmusthema, wie oft er ausgespielt wird. Und zum anderen gibt es auch eine sehr, sehr große stumme Leserschaft. Das stelle ich wie immer wieder fest. Also dann hat irgendwie ein Beitrag mal 50 Likes und mal 150. Und ich werde wahrscheinlich auf beide, jedenfalls so subjektiv, gleich häufig angesprochen, weil es einfach Menschen sind, die ohnehin alles mitlesen und die nicht bei allem auf Like klicken etc. Also auch da würde ich jetzt nicht zu paranoid werden, wo wir ja in der Branche vielleicht auch hier und da schon mal ein kleines bisschen zu tendieren. Aber ich würde noch auf was anderes hinaus wollen, und zwar die Frage, naja, ich freue mich ja schon darüber, dass ich irgendwie wahrgenommen werde, wenn ich was auf LinkedIn schreibe. Ist ja auch nachvollziehbar, egal ob man jetzt noch im Studium ist, im Referendariat oder schon in der Praxis. Diesen Mechanismus kennt man ja, nämlich aus der Verlagswelt. Sprich, ich schreibe irgendwie einen schönen Artikel, irgendeinen Fachbeitrag, vielleicht sogar noch was Größeres dann irgendwann. Das ist natürlich sehr viel zeitaufwendiger. Was würdest du dazu sagen, also zu dieser Abwägung, so, ich sag mal, richtigen Fachbeitrag versus 6 LinkedIn-Posts. Kann man das überhaupt in Relation setzen oder wie siehst du das?
Ich glaube, da steht vorab die Zielbestimmung. Ich muss mir vorher überlegen, was ich mit meiner Zeit machen möchte, um etwas zu erreichen, und wer die eigene juristische Qualifikation, vor allem die Reputation steigern möchte in der Fachwelt selber. Also gerade muss man ganz klar sagen, bei der Leserschaft von bestimmten Fachmedien, der kann ja fast gar nicht anders, als dann in der entsprechenden Zeitschrift dann zu publizieren. Mhm. Auch da, das müssen wir jetzt, das ist nicht Thema heute hier, aber da gibt es ja auch große Unterschiede hinsichtlich des Aufwandes, den man dann bei verschiedenen Zeitschriften zum Beispiel reinstecken muss oder sollte. Aber wenn die Zielbestimmung ist, ich möchte gerade eher iterativ vorgehen können. Ich möchte jetzt eben nicht 3 Wochen und schon gar nicht 5 oder 7 Wochen in ein Thema so intensiv hineingeben, dass ich dann mich da nahezu rund um die Uhr einschließen muss und eben gerade auch den akademischen Anspruch erfüllen möchte. Und das ist ja auch was für die Ewigkeit. Vor allem mit dem Ziel womöglich, dann auch mal zitiert zu werden und das auch noch zu verteidigen etc. Dann, wenn das nicht das Ziel ist, sondern es darum geht, womöglich konkrete Berufseinstiegschancen zu verbessern, dann glaube ich, ist der hier vorgeschlagene Weg ein bisschen besser paketierbar. Ich kann ihn besser eintakten. Ich kann das mit weniger geringeren Zeitaufwänden tun. Und es entsteht, glaube ich, auch nochmal ein anderer Eindruck, wenn ich in der Rückschau über 5 Jahre an einem Thema dran war, als wenn ich ein einziges Mal auf 5,5 Seiten ein Thema ausgearbeitet habe, aber dann mit dem Thema nie wieder was zu tun hatte. Ja. Deswegen möchte ich die beiden Bereiche nicht gegeneinander ausspielen, aber es sind komplett unterschiedliche Ansätze, ja, in der Tat.
2 abschließende Fragen. Die eine in die Richtung, wo kommt der Link hin und was mache ich mit Fotos? Also sprich, wir haben jetzt viel über Content gesprochen eines Beitrags. Wir kennen das, ne? Dann stehen irgendwie Menschen, teilweise richtig professionell fotografiert, vor irgendwelchen Backsteingebäuden, und das hat jetzt dann nicht unmittelbar was damit zu tun, worüber geschrieben wird. Aber irgendwie geht es so um, naja, das klickt vielleicht besser. Und ich würde sagen, da ist tendenziell sogar was dran. Wie kommt das? Sag mal ein paar Takte dazu.
Ja, also ich in der Tat, ich habe natürlich da an der Stelle auch nur ein Teilwissen. Ich habe manchmal ein paar Einblicke durch die Redaktion und dieses Top-Voice-Programm, weil ich da aus Gründen seit 2024 in diesem Influencer-Programm von LinkedIn aufgenommen worden bin. Und da gibt es so Q&A-Stunden, da gibt es Präsentationen, wo man eben eingeladen wird und wo einem erläutert wird, was besonders gut funktioniert, was auch nicht so gut funktioniert. Und ein paar Zusammenhänge bleiben natürlich trotzdem dann leicht nebulös. Ja, es ist richtig, auch der Algorithmus von LinkedIn ist in gewisser Weise ein klassischer Social-Media-Algorithmus, der auf bestimmte Trigger anders reagiert als auf was anderes. Insofern hast du recht, wenn man Gesicht zeigt, wenn man Personen zeigt, dann ist die Chance, dass der Post verfängt, was den Algorithmus angeht, deutlich größer die Chance, als wenn man dann eben gar kein Bild zum Beispiel dazu hat. Was erwiesenermaßen super schlecht funktioniert, ist das schlichte Weiterleiten von fremden Beiträgen, selbst wenn man sie selber kommentiert. Also nur Weiterleiten hat sowieso nur einen Effekt für den, dessen Inhalt weitergeleitet wurde. Wenn man den dann auch noch selber kommentiert, hat man aber bei weitem weniger Erfolgschancen, als wenn man einen eigenen Post quasi von null auf aufbaut und selber irgendwie ein Asset dazu zupackt, ob das jetzt ein Bild ist, eine Präsentation oder eine Grafik oder was auch immer. Also insofern kann man da Unterschiede erkennen, und ob man dann sich selber da ständig zeigt und wenn ja, wie, das kann auch jeder bitte für sich selber bewerten und ausprobieren. Ich möchte da eigentlich zu nichts einladen, aber man wird dann so wahrgenommen, wie man sich zeigt, und das muss man einfach dann mit sich selber mal überlegen. Ich habe den Eindruck, da ist eine gesunde Mischung hilfreich. Ab und zu mal macht es in Social Media Sinn, dass man den Menschen sieht. Man möchte den vielleicht auch ruhig auf einer Veranstaltung sehen oder Ähnliches, aber natürlich ständig sozusagen Fotos zu zeigen, die eher den Eindruck erwecken, als würde man sozusagen sich selber auf dem Coverbild sehen. Die müssen dann vielleicht auch nicht sein, weil sie einen Tick ungünstig den Fokus verschieben können. Und die Grenze ist, dieser Grat ist sehr, sehr schmal. Deswegen kann man da sich sehr, sehr vorsichtig, aber eben auch annähern. Ein Punkt noch ganz kurz, was immer gut funktioniert, sind diese Slider. Das sind so 2, 3 Grafiken, die man dann eben so unter dem Text so nach links wegsliden kann. Das ist super schnell erstellt. Da gibt es kostenlose Software-as-a-Service-Programme, Cloud-Dienste sozusagen im Netz, wo man dann sowas so mal erstellen kann. Macht ein bisschen Mühe am Anfang, sich da einzugrooven und zu schauen, wie es funktioniert. Was in der Tat auch nicht so gut funktioniert, sind im Beitragstext selber externe Links. Das ist jedenfalls allgemeine Beobachtung, wird so ein bisschen damit begründet, dass eine Plattform immer ein Interesse daran haben muss, dass die User möglichst lange auf derselben Plattform, auf der eigenen Plattform bleiben. Und in dem Moment, wo ein Link drin ist, weiß ja die Plattform, dass man hier gerade jemanden weglotsen möchte, potenziell jedenfalls. Und deswegen machen sich angeblich, und ich mache es selbst auch fast immer so, die Links in den Kommentaren besser. Das macht sich übrigens für Juristen und Juristen generell gut, wenn man nicht nur Behauptungen aufstellt oder nicht nur Texte schreibt, sondern idealerweise auch Quellen angibt. Und die kann man, finde ich, ganz gut in die Kommentare packen. Das sieht nicht nur professionell aus, sondern das ist dann eben auch professionell, wenn man dem Leser, der Leserin die Möglichkeit gibt, nochmal nachzuvollziehen, woher man die Statistiken hat oder wo der Gesetzestext oder der Referentenentwurf herkommt. Insofern ja, da gibt es verschiedene Sachen und vielleicht noch einen Punkt. LinkedIn selber empfiehlt auch, mit den verschiedenen Formaten mal zu spielen und für sich auszutesten, was für einen selber verfängt. Ich würde an der Stelle von den Jurastudierenden wahrscheinlich jetzt nicht gleich mit dem Videoformat anfangen. Ich glaube, das würde ich erstmal ein bisschen auf die Bank schieben, was wahrscheinlich auch nicht besonders einsetzbar ist am Anfang, sind diese Umfragefunktionen. Ich würde es ganz simpel machen und beim reinen Text erstmal bleiben. Wenige Hashtags, also maximal 3, 4 Hashtags, nicht bitte 120, ganz, ganz wenige Emoticons, bitte nicht voll ballern mit irgendwelchen Grafiken. Und da man einen Beitrag nicht formatieren kann in LinkedIn, gibt es so externe Fondsseiten, wo man den Text einträgt, auf den Button drückt und dann kriegt man einen formatierten Text zurück. Das kann man wiederum zwar in LinkedIn eintragen, das ist aber dann nicht maschinenlesbar. Das heißt, es ist für die Suchmaschinenauffindbarkeit nicht geeignet, nicht besonders gut. Und es frisst ganz, ganz viel Zeichen von den 3000 Zeichen Umfang. Das muss man so ein bisschen wissen. Wer also zu viel durchformatiert, kann nur noch ganz, ganz kurze Texte schreiben. Aber das kann man ja mal so ein bisschen für sich selber einfach mal ausprobieren.
Ich glaube, wir schließen mit einer kleinen Anekdote, die vielleicht etwas motivierend wirkt. Während unseres Gesprächs gerade habe ich mal darüber reflektiert, wen ich eigentlich so in letzter Zeit eingestellt habe und wie viele Menschen ich eigentlich im Vorstellungsgespräch schon über LinkedIn kannte. Und das war deutlich mehr als die Hälfte. Und eine ganz konkrete Person, ich nenne mal keine Namen, da wusste ich einfach schon, was die Person macht. Also wirklich, weil ich es einfach passiv über LinkedIn mitbekommen habe, sozusagen mal von der anderen Seite gesprochen und eher aus der Kanzleisicht gesprochen. Und wenn im Vorstellungsgespräch die Person dann natürlich sagt, ja und übrigens, ich schreibe auch regelmäßig dazu und dazu und neulich war von mir sogar ein Artikel dann irgendwie in dem und dem Magazin und du sagst als Arbeitgeber dann, ja, weiß ich, dann ist das natürlich genau das, wie es sein soll und was da passieren kann. Und da müssen wir uns nochmal gesondert drüber unterhalten. Im Moment ist der Arbeitsmarkt ja auch sehr stark im Wandel. Gerade auch wegen KI haben es wahrscheinlich Berufseinsteiger die nächsten paar Jahre dann doch wieder einen Tacken schwerer, als es in den letzten Jahren war. Und da ist LinkedIn sicherlich ein wertvolles Tool, um auf sich aufmerksam zu machen und ein bisschen sich von den anderen auch abzuheben. Vielen herzlichen Dank, Carsten, dass du uns heute hier diese sehr wertvollen Tipps mitgegeben hast. Hast du noch sozusagen eine schließende Anmerkung?
Nur anschließend an das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, womöglich ist für viele das eigene LinkedIn-Profil so ein bisschen der CV von morgen. Und der ist dann aktuell. Der ist verlinkt, der ist interaktiv, der ist bebildert, der wirkt belebt und der ist sozusagen in Realtime erstellt. Und deswegen, ja, auch Lebensläufe für Bewerbungen sind wichtig, aber ich glaube, die Bedeutung des eigenen Profils auf LinkedIn kann quasi nicht überschätzt werden, weil sie groß ist und weil sie wahrscheinlich immer größer wird. Deswegen ruhig mal versuchen und mal gucken, was die Kolleginnen und Kollegen da so jetzt schon auch probieren.
Dann vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die ganze Mühe aufgebracht hast, das hier mit dem IMR-Netzwerk zu teilen. Bis dann, ciao.
Sehr gerne. Vielen Dank, Marc. Ciao.